Eine der stressigsten Situationen rund um Geld ist gar nicht mal so sehr das Investieren oder auch das Girokonto. Klar, große Beträge überweisen ist schon auch stressig, aber ist Erben und Vererben. Also sich Gedanken machen, wie wird das Vermögen von dir oder auch deiner Familie aufgeteilt? Es geht da auch viel um Emotionen. Und die größten Fehler beim Erben und Vererben schauen wir uns in dieser Folge Geld ganz einfach an. Und zwar in unserem kleinen, ja, ich würde mal sagen, Geld ganz einfach Spezial mit meiner Kollegin Britta, unserer Finanztipp-Expertin für Recht, die heute Saidi vertritt, sozusagen.
Ja, ich freue mich sehr.
Kleiner Gästevorteil, du musst am Ende keine Fragen beantworten.
Großartig.
Diese Bürde überlassen wir alleine Saidi und damit auch euch, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, die Bürde, meine grauenvollen Überleitungen auf diese Fragen ertragen zu müssen. Aber dann legen wir auch gleich mal los mit unserer Folge Geld ganz einfach rund ums Erben und Vererben. Denn bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, es ist ja immer so ein bisschen, das Erben und Vererben wirft einen ja auf so ganz existenzielle Fragen zurück. Es geht auch um den eigenen Tod, um den Tod von liebgewonnenen Verwandten, um das Vermögen deiner Familie. Also es trifft ganz viel aufeinander. Und wenn du jetzt nicht weißt, wie du den Fall deiner Familie angehen kannst oder was für Optionen du überhaupt hast, dann hilft dir vielleicht unser E-Paper zum Erben und Vererben, das wir dir in den Shownotes verlinken. Da haben Britta und ich uns um den Text gekümmert und haben fleißig Beispiele gesucht und du findest da drin 10 häufige Fälle und Familienkonstellationen, die wir dann für dich auflösen und auch zeigen, welche Optionen du hast und wie man das Erbe so regeln kann, dass diese Beispielfamilien das erreichen, was zu ihren Wünschen passt. Lad dir das einfach mal runter. Es ist kostenlos. Du musst nur unseren Newsletter abonnieren und dann kannst du es dir einfach runterladen. Link findest du unter dem Podcast und wir schauen uns mal die 5 häufigsten Fehler beim Erben und Vererben an. Ich liebe ja diese 5. Ich bin ganz anfällig für so Listicles. Die 5 häufigsten, die 8 schlimmsten, die 10 besten. Und der erste Gliederung, die 5 häufigsten Fehler kommen in dem Fall nicht von mir, sondern von dir. Und der häufigste, da war ich ein bisschen überrascht, dass es der erste direkt der wichtigste war. Du machst ein Testament, aber es bringt nichts.
Ja, also ich finde, das ist der schlimmste Fehler, den man machen kann.
Also du hast dir quasi die ganze Mühe gemacht, um alles zu regeln. Und ich meine, du wirst das nicht merken, du bist ja dann schon tot, aber es war umsonst.
Genau, dein Wille wird einfach nicht beachtet aus verschiedenen Gründen. Das wäre doch traurig. Also ich finde, das ist ein schlimmer Fehler. Also vielleicht ein Schritt noch vorweg. Man hätte jetzt gedacht, wahrscheinlich ist der schlimmste Fehler, gar kein Testament zu machen. Das finde ich aber gar nicht so schlimm, weil wenn man sich bewusst dagegen entscheidet, gilt immer noch die gesetzliche Erbfolge. Das heißt, es ist nicht so, als ob jetzt dann niemand irgendwie was bekäme, sondern es ist dann einfach so, dass die nahen Angehörigen erben.
Die haben so eine festgelegte Reihenfolge. Wir verlinken dir unseren Ratgeber, da kannst du dir die mal anschauen. Also es geht Ehepartner, Kinder, wenn die nicht mehr da sind, Enkel, Eltern und so weiter.
Genau. Also das heißt, ich finde, das Schlimmste ist nicht, dass man kein Testament macht, sondern das Schlimmste ist, man macht ein Testament und das kommt aber dann gar nicht zur Geltung. Und da gibt es nämlich verschiedene Gründe. Also das Erste, was man beachten muss, ist, dass das Testament tatsächlich komplett mit der Hand geschrieben werden muss und auch unterschrieben werden
muss. Also ich kann jetzt quasi nicht das Testament als Word-Dokument verfassen, ausdrucken und unterschreiben, wie ich es zum Beispiel bei einem Brief an eine Behörde machen könnte.
Genau so. Das wäre komplett unzulässig und unwirksam und man würde es nicht beachten. Also stell dir vor, du hast jetzt eine Person, die setzt du als Alleinerbin ein und du machst es genauso, wie du es gerade beschrieben hast, dass du nämlich ein Word-Dokument schreibst, so einfach mit dem Computer und anschließend unterschreibst. Das letztlich wäre unwirksam und es würde die gesetzliche Erbfolge gelten. Ja, okay. Also würde es genau das andere erreichen, was jetzt hier irgendwie du eigentlich nicht wolltest. Der zweite Punkt neben der Schriftform ist, das Testament muss gefunden werden.
Okay, ja, naja, es klingt erstmal so banal, aber
das ist
klar,
gar nicht
ein Testament,
banal.
Das nicht gefunden wird, wird halt nie irgendeinen Effekt haben.
Genau, das ist der Punkt. Und da gibt es mehrere Komponenten. Also entweder das Testament ist so sicher verwahrt, dass es niemand findet, ja, in irgendwelchen Schubladen. Oder das Testament ist so, dass die nächsten Angehörigen das jetzt gar nicht so richtig gut finden.
Also sie finden das, ich habe quasi irgendwo einen Ordner stehen, da steht Testament.
Richtig.
Meine Angehörigen, ich, ich bin gestorben, meine Angehörigen kommen,
genau,
finden das Testament, sagen, genau, ah, es finden
und
wir aber
genau,
gar nicht.
Und du hast zum Beispiel dein gesamtes Vermögen dem Fußballverein vermacht.
Und dann so. Sagen die Verwandten quasi, upsie.
Wir zerreißen das oder finden das nicht, es ist nicht da.
Ja.
So, das heißt, das Risiko besteht einfach, man unterstellt es natürlich niemandem, aber das kann immer passieren. Also wenn einem wichtig ist, dass der eigene Wille beachtet wird, dann sollte man das Testament am besten beim Nachlassgericht hinterlegen. Das ist das Amtsgericht an dem Ort oder in dem Kreis,
also
wo man wohnt.
Also ich schreibe es quasi selber komplett von Hand.
Du schreibst es selber, unterschreibst es, genau, und kannst es dort abgeben. Die verwahren das und wenn tatsächlich dann Todesfall eintritt, dann wird es geöffnet und die betreffenden Erben werden informiert. Das ist das Sicherste.
Ja.
Und deswegen ist das wichtig. Und der dritte Punkt beim Testament ist, wenn es so unklar ist, dass dein Wille nicht umgesetzt wird, weil man nicht genau weiß, was du damit gemeint hast. Ja? Beispiel, also du möchtest jetzt vielen Personen etwas vererben und du sagst, Person A bekommt 10%, Person B 15%, Person C 20% etc. Jetzt weiß kein Mensch, wer Alleinerbe ist an der Stelle. Ja, so, was haben die jetzt für eine Funktion? Sind das jetzt alles? Ist das eine Erbengemeinschaft? Wie ist das auszulegen und so weiter? Das heißt, wichtig ist, dass so ein Testament klar ist in der Formulierung und dass klar gesagt wird, wer erbt und zwar zu welchem Anteil. Das
also ich setze ein,
wichtig.
Meinen Kumpel Franz zu einer Hälfte, Alleinerbe, was auch immer.
Wie auch immer, das wäre total wichtig, dass das ganz klar ist. Und dann kann man natürlich alles andere, was man dann zusätzlich in so einem Testament regeln kann, dass man vielleicht die Büchersammlung jemandem vermacht oder dass man einer anderen Person Geld zukommen lassen will oder auch einer gemeinnützigen Organisation zum Beispiel. Das kann man ja alles im Testament regeln. Aber wichtig ist, dass es dann schriftlich auch drin steht.
Da ist tatsächlich unser kleiner Tipp. Wir haben eine Checkliste, die verlinken wir dir unter dem Podcast. Wir können dir natürlich nicht dabei helfen, das Testament zu schreiben, weil es muss ja handschriftlich sein. Es muss deine Handschrift vor allem sein. Also
genau.
Wir könnten dir auch nicht handschriftlich helfen. Hol dir die Checkliste, die kannst du einfach runterladen. Und die hilft ja genau auch dabei, so eindeutige Formulierungen zu finden, damit zum Beispiel mein Kumpel Franz, dessen Nachname auch da drinnen stehen sollte, vermute ich mal, dann auch wirklich mein Alleinerbe wird.
Genau.
Fehler Nummer 2. Das hat mich jetzt gar nicht so, das hat mich tatsächlich nicht überrascht.
Mhm.
Pflichtteilsansprüche vergessen.
Mhm.
Man kann ja jemanden enterben. Also so großes ist ja gefühlt der Kern von ganz vielen Hollywood-Krimis. Enterbte Menschen, die dann doch nochmal aktiv werden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder oder meinen Ehepartner enterb, dann steht dem ja ein Pflichtteil zu.
Mhm.
Und das vergessen aber viele Leute.
Ja, genau. Also das Problem ist mit dem Pflichtteil ist folgendes. Man muss gar nicht ins Testament reinschreiben, ich enterbe Emil, ja, sondern ich muss einfach nur reinschreiben, ich muss dich einfach nur weglassen, sondern mein Alleinerbe soll XY werden.
Damit sind quasi automatisch alle anderen.
Genau, die nahen Angehörigen, also der Ehepartner und die Kinder sind damit enterbt. Und wenn einem das nicht so bewusst ist, dass man vielleicht gar nicht so ausdrücklich jemanden enterben wollte, sondern denkt, ach, ich setze jetzt meinen Ehepartner ein und der soll das dann später alles regeln, wie das mit den Kindern ist. Dass da in dem Moment jemand enterbt wird, nämlich die Kinder, ist jemand vielleicht nicht klar. Aber was passiert dann, wenn ich das nicht weiß, dass dann ein Pflichtteilsanspruch besteht? Der Pflichtteil beläuft sich immer auf die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Also ein Beispiel, also ein Mann mit einer Frau und zwei Kindern stirbt. Die Frau erbt die Hälfte nach dem Gesetz und die Kinder jeweils ein Viertel.
Mhm.
Zusammen dann sind das die 100%. Wenn jetzt ein Kind enterbt wird, dann würde das nicht ein Viertel bekommen, sondern die Hälfte davon. Das wäre ein Achtel. Ja?
Ja.
Und was dieses Achtel dann ausmacht tatsächlich, ja, von dem ganzen Nachlass, das muss man ja berechnen. Also, und stell dir vor, zum Nachlass gehört jetzt eine Immobilie. Ja, wie soll ich den Achtel berechnen? Dann muss ich erstmal den Wert der Immobilie ermitteln. Dann braucht es da vielleicht ein Gutachten. Und das kann teuer werden. Und man kann sich darüber auch streiten. Ja, das heißt, so ein Pflichtteilsanspruch, der geltend gemacht wird, sorgt für großen Unfrieden, sorgt für Spannungen natürlich innerhalb der Familie und meistens auch für mehr Kosten und vielleicht sogar dazu, dass man auch Sachen verkaufen muss oder veräußern muss, um den Pflichtteil auszuzahlen. Das ist wichtig und deswegen sollte man immer genau wissen, wen bedenke ich jetzt hier in meinem Testament und wen enterbe ich damit eigentlich und was für Pflichtteilsansprüche entstehen. Das sollte man sich sehr klar machen.
Ja, und generell gilt aber, Kinder und Ehepartner haben ja Anspruch auf einen Pflichtteil. Wer aber keinen hat, aber das ganz oft denkt, dass man einen hat, sind Geschwister.
Das stimmt.
Also es ist ja irgendwie so ein Irrglaube, dass Geschwister denken, sie haben Anspruch auf einen Pflichtteil. Also ich könnte quasi, wenn ich zum Beispiel unverheiratet und kinderlos sterbe, aber Geschwister habe, die kann ich alle enterben und die bekommen dann genau gar nichts.
Genau so ist das. Also im Gesetz ist sehr klar gesagt, dass sozusagen die Ehepartner einen Pflichtteilsanspruch haben und die Kinder. Und wenn die Kinder schon verstorben sind, dann die Enkel.
Aber nur dann
quasi. Nur dann. Und alle anderen haben keinen Pflichtteilsanspruch. Das heißt, genau so, man kann seine Geschwister enterben, ohne dass die einen Cent bekommen.
Okay.
Wenn man natürlich nicht verheiratet ist und keine Kinder. Genau.
Generell ist wahrscheinlich unser Tipp, mach dir mal eine Skizze mit deiner gesetzlichen Erbfolge. Wir haben dafür auch eine Vorlage in unserem Ratgeber, den verlinken wir dir unter unserem Podcast. Und dann siehst du auch, welche Pflichtteilsansprüche da entstehen. Es können ja nur die Kinder und die Ehepartner in Frage kommen. Und dann ja, siehst du, was da passt oder nicht passt wahrscheinlich.
Genau. Besonders interessant natürlich, wenn man so Patchwork-Familien hat und mehrere Kinder aus mehreren Beziehungen sind. Wer möchte da wem was zukommen lassen, da wird das natürlich besonders relevant an der Stelle.
Pflichtteilsanspruch gilt natürlich auch, wenn ich außereheliche Kinder habe.
Selbstverständlich. Selbstverständlich. Das hat mit der Ehe nichts zu tun. Kind ist Kind und das Kind hat selbstverständlich einen Pflichtteilsanspruch.
Dann kommen wir schon zu Nummer 3. Es geht tatsächlich sehr, sehr schnell. Und zwar leichtfertig ein Berliner Testament machen. Da müssen wir jetzt kurz ausholen. Das Berliner Testament ist ja, also wenn man ist verheiratet und die beiden Ehepartner machen ein gemeinsames Testament und da ist man jetzt gegenseitig der Alleinerbe. Also zum Beispiel wieder Ehepaar mit zwei Kindern, die machen Berliner Testament, jetzt stirbt der Mann zuerst, dann erbt die Frau alles, die Kinder gehen leer aus und wenn dann die Frau stirbt, dann erben die Kinder alles.
Ja.
Okay, und also die Kinder gehen natürlich erstmal leer aus, was man denen wahrscheinlich auch vermitteln sollte.
Kommt darauf an, ob man das vermitteln möchte, weiß ich nicht genau. Also ich glaube, die Eltern, ich kenne Menschen, die Berliner Testamente gemacht haben und die haben tatsächlich ihren Kindern das auch erzählt, ja, und haben auch gesagt, also wir haben uns für ein Berliner Testament entschieden. Das bedeutet, der Ehepartner erbt erstmal alles. Alleinerbe und ihr erbt dann erst später. Ja,
man sollte es ihnen wahrscheinlich sagen wegen dem Pflichtteilsanspruch, sonst die können ja auch da eigentlich alles erstmal ein bisschen ruinieren, indem sie sagen, ja, aber ich will trotzdem meinen Pflichtteil.
Ja, also aber nur in dem Moment, in dem man ihnen das sagt, kann man das trotzdem nicht verhindern, weil es ist so, dass tatsächlich in dem Moment, in dem halt jetzt der Ehepartner Alleinerbe wird, sind die Kinder enterbt und haben einen Anspruch auf den Pflichtteil. Den können sie immer geltend machen.
Müssen
ja?
sie aber nicht.
Selbst wenn man vorher mit ihnen darüber geredet hat, dass sie das nicht machen sollen, ja, sondern sie können das immer geltend machen. Manchmal ist es sogar sinnvoll, dass sie es geltend machen, um Steuern zu sparen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber es gibt natürlich auch die Variante, dass man ein Berliner Testament macht. Da schreibt man eine sogenannte Pflichtteilsstrafklausel hinein, die besagt, falls ein Kind seinen Pflichtteil geltend macht,
bei der ersten Runde,
bekommt er auch sozusagen bei der zweiten Runde nur den Pflichtteil. Ja, er wird sozusagen bestraft dafür, dass er seinen Pflichtteil nach dem ersten Todesfall sozusagen geltend gemacht hat. Ja?
Das Problem ist ja jetzt so ein bisschen, also man setzt sich jetzt da gegenseitig als Alleinerbe ein. dann ist natürlich mein Ehepartner auf jeden Fall versorgt. Weil wenn ich jetzt quasi sterbe oder falls du sterben solltest, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, ist deine Partnerin, dein Partner versorgt, der bekommt ja alles. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass sich alle dran halten, weil ihr das gut miteinander geklärt habt und die Kinder wissen das und finden das okay.
Mhm.
Aber es hat ja jetzt jeder Verwandte bei der Erbschaftssteuer so Freibeträge, also Ehepartner 500.000, Kinder 400.000 Euro jeweils.
Mhm.
Die verpuffen natürlich alle. Also wenn es jetzt ein relativ großes Erbe ist, dann kann jetzt nicht jeder seinen Freibetrag nutzen, sondern nur der Ehepartner kann seine 500.000 Euro Freibetrag nutzen und alles, was drüber rausgeht, muss halt versteuern. Und das Gleiche gilt natürlich später auch für die Kinder, die ja beim ersten Todesfall leer ausgegangen sind und dafür ja wahrscheinlich einen größeren Haufen beim zweiten Todesfall bekommen, ein größeres Vermögen. Das heißt, ich erhöhe damit die Wahrscheinlichkeit, dass meine Erbinnen und Erben vielleicht Steuern zahlen müssen.
Zumindest dann, wenn Immobilien irgendwie zum Vermögen gehören, auf jeden Fall. Also das ist genau der Punkt. Dieses Berliner Testament, das hat eigentlich so einen Ansatz, dass einer relativ jung stirbt und der andere dann tatsächlich versorgt sein soll. Das, was wir aber im Moment beobachten oder auch beobachten, ist, dass Eltern sehr alt werden gemeinsam und dieser Versorgungsaspekt gar nicht mehr so wichtig ist. Das kann, ja. Also je nach Familienkonstellation kann
auch
das so oder so auch sein.
Auch wahrscheinlich schon aus dem Haus sind.
Genau,
und so weiter.
Genau. Das heißt irgendwie dieses, wenn mir mal was passiert, soll meine Frau versorgt sein. Ja, also dieser Ansatz, das steht so ein bisschen hinter diesem Berliner Testament. Das ist oft gar nicht mehr so relevant heute. Ja. Und das Zweite ist, dass tatsächlich bei großen Vermögen ist das Berliner Testament ja einfach erbschaftssteuerrechtlich eine schlechte Idee.
Also wir alle freuen uns, die
richtig?
Restlichen Steuerzahler,
genau.
Aber die Leute im Einzelfall halt nicht.
Nee, genau, weil da wird einfach, also das, was der Gesetzgeber an Steuerbefreiung uns ermöglicht, wird nicht ausgenutzt. Und zwar nur, ja, weil man dieses Testament genutzt hat. Selbst wenn man jetzt das nach dem Gesetz gemacht hätte, wäre das steuerlich viel, viel besser gewesen. Und dessen sind sich die Menschen, die das in ihren Schubladen haben, manchmal nicht bewusst. Ja, deswegen ist das Berliner Testament ein bisschen problematisch. Und das Dritte, was ich auch durchaus problematisch finde, ist, gerade wenn Leute immer älter werden und der eine verstirbt und der andere wird Alleinerbe, vielleicht ist der in so einer Lebenssituation, dass er davon sogar überfordert ist. Dass er schon so alt ist, dass er sagt, wie soll ich das jetzt alles hier alleine regeln? Ich wäre froh, wenn meine Kinder mit mir gemeinsam sozusagen diesen Nachlass verwalten würden.
Ja.
Weil ich kann das vielleicht gar nicht, weil meine Kinder unterstützen mich jetzt schon die ganze Zeit. Ja? Also insofern, das hat Vor- und Nachteile, dieses Berliner Testament. Bei großen Vermögen ist dringend davon abzuraten. Und man kann gemeinschaftlich auf jeden Fall ein Ehegattentestament machen, aber man kann es vielleicht auch ein bisschen klüger machen, damit man zumindest steuerlich da jetzt keinen Nachteil hat, gerade wenn man vielleicht eine Immobilie zu vererben hat.
Im Zweifelsfall hilft dir da auch unser Ratgeber. Es gilt ja dann auch, also wenn man jetzt so ein gemeinschaftliches Testament macht, in der Regel ist da ja so eine Klausel drin, also das ist ja das ist ja wechselseitig. Und wenn jetzt einer von beiden stirbt, man sagt ja immer so, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Da bindet man sich ja gewissermaßen wirklich ewig aneinander, weil der Ehepartner, der übrig bleibt, kann das ja nicht mehr einfach so ändern, wenn der andere schon tot ist.
Ja, das ist ein großer Streitpunkt bei diesen wechselbezüglichen Verfügungen. Also, weil man muss immer überlegen, ist es jetzt eine wechselbezügliche Verfügung, die der Einzelne noch ändern kann, ja oder nein? In guten Testamenten, die so ganz klar formuliert sind, steht das drin. Da steht drin, die Schlusserbeneinsetzung ist wechselbezüglich, die kannst du nicht mehr ändern. Oder es steht genau drin, wen du später als Erben einsetzen möchtest, nachdem ich verstorben bin, bleibt dir überlassen. Das ist nicht wechselbezüglich. Das heißt, es gibt durchaus unterschiedliche Formulierungen und unterschiedliche Dinge, die man dort mit einer Bindung ausstatten kann oder eben nicht mit einer Bindung. Ja, habe ich tatsächlich auch vor kurzem erst so ein Testament gesehen. Da hat sich die Familie wirklich darüber ausgetauscht. Ist das jetzt wechselbezüglich? Konnte die das noch ändern? Weil die hatte das Testament dann geändert und hatte eine Reihe von Menschen, die eigentlich ein Vermächtnis bekommen sollten, jetzt einfach mal gestrichen. Gesagt, die kriegen jetzt nichts mehr, sondern nur noch die kriegt ein Vermächtnis. Und jetzt haben sich natürlich die anderen Vermächtnisnehmer gefragt, durfte die das überhaupt ändern? Ja, weil das war nämlich in einem Ehegattentestament, ja. Und also da muss man dann irgendwie darüber streiten, ist es wechselbezüglich, ja oder nein.
Auch mit der passenden Klausel hilft dir natürlich unser Finanztipp-Ratgeber. Genau. Es klang jetzt fast schon so ein bisschen nach Herr der Ringe, ein Testament, sie zu binden.
Ja, das kann man natürlich schon machen, ja.
Fehler Nummer 4 ist auch in unserem E-Paper enthalten. Nämlich eine Immobilie schlecht aufteilen. Das klingt jetzt erstmal nach einer sehr räumlichen oder praktischen Angelegenheit, aber es geht hier gar nicht darum, irgendwelche Trockenbauwände einzuziehen oder so, sondern wenn jetzt deine Familie eine Immobilie hat, aber mehrere Erben, oder es kann natürlich auch 3 Immobilien und 8 Erben sein, also auf jeden Fall weniger Immobilien als Erben, ist so, ist wahrscheinlich auch das, was ich vermute mal, was die Regel ist. Ich denke mal, es gibt wenig Erbfälle, in denen es mehr Immobilien als Erben gibt. Da ist natürlich, wenn jetzt eine Person stirbt und jetzt gilt die gesetzliche Erbfolge, es gibt eine Immobilie und sagen wir 3 Kinder, dann bilden die ja jetzt eine Erbengemeinschaft und jedem gehört gleich viel von dieser Immobilie, nämlich 1/3. Aber mir gehört ja jetzt nicht das Wohnzimmer und der Keller und der anderen Person gehört die Küche und das Bad oder sowas, sondern es gehört ja quasi jedem 1/3 von jedem Teil, also von jedem Stein, von jeder Türklinke. Und das sorgt wahrscheinlich für Streit im schlechtesten Fall.
Ja, absolut. Also was damit gemeint ist, also wenn Immobilien zum Nachlass gehören, dann muss man sich, also wenn ich derjenige bin, der jetzt das Haus gebaut hat und es meinen Nachfahren sozusagen hinterlassen möchte, dann sollte man sich sehr genau überlegen, wer soll das Haus haben? Gibt es jemanden, der tatsächlich eine Bindung an das Haus hat und der das auch alleine stemmen kann, das Haus sozusagen zu übernehmen?
Ich müsste dann meine anderen beiden Geschwister auszahlen.
Das ist der Punkt. Und das muss man dann überlegen. Und wie regelt man das, dass sozusagen dieses Haus, dass es einen Ausgleich gibt für dieses Haus, ja? Und wie macht man das finanziell? Kann man sich irgendwie überlegen. Aber wichtig ist zu verstehen, es ist einfacher, wenn eine Immobilie einer Person gehört, als wenn die jetzt sofort immer der Erbengemeinschaft gehört, weil da kann die Erbengemeinschaft agiert immer nur zusammen und gemeinsam und die müssen sich einig sein. Und wenn einer jetzt sagt, also ich möchte aber jetzt dieses Haus überhaupt nicht mehr haben und mich interessiert es nicht, ich möchte hier Cash sehen, ja, dann kann man natürlich irgendwie einen Kredit auf das Haus vielleicht aufnehmen und ihn auszahlen. Aber das muss man dann auch erstmal machen. Und wenn das 2 machen, dann ist das Haus auch ganz schnell verkauft. Ja, dann ist nicht das passiert, was vielleicht der Erblasser wollte, nämlich dass das Haus in der Familie bleibt, sondern es ist einfach irgendwie verkauft worden und dann wurde das Geld aufgeteilt, weil Geld lässt sich natürlich leichter aufteilen als ein Haus. Und deswegen muss man, denke ich, sehr genau überlegen, wie man das machen möchte.
Also
und
am besten auch schon, solange man selber noch am Leben ist, also die Person, die die Immobilie vererben wird, dass man auch wahrscheinlich mit den eigenen Kindern oder generell der eigenen Familie auch so ins Gespräch kommt, wer jetzt was möchte.
Ja, das finde ich total vernünftig und wirklich super wichtig, weil normalerweise, also in den Familien wird manchmal über diese Dinge nicht so doll geredet, ja, weil keiner irgendwie möchte sich damit befassen, dass er vielleicht mal nicht mehr ist und vielleicht möchten auch die Kinder nicht den Eindruck erwecken, dass sie jetzt irgendwie, ja, möchten, dass sie schon das Erbe bekommen oder so. Das heißt, es wird oftmals in Familien totgeschwiegen. Und das ist eigentlich das Schlechteste. Man sollte da sehr offen drüber reden, weil Gedanken macht sich ja dann trotzdem jemand. Und das fördert eigentlich nur das Vertrauen innerhalb einer Familie, denke ich. So, und es ist auch schwierig, ehrlich gesagt, wenn mehrere Immobilien da sind und mehrere Leute, weil dann muss man auch überlegen, dann ist es besser zu sagen, A kriegt Immobilie 1 und B kriegt Immobilie 2 und C kriegt Immobilie 3, weil dann müssen die sich zumindest nicht mit also werden die sofort Eigentümer und können dann damit weiterarbeiten. Anstatt zu sagen, allen gehört alles und da muss man das wieder auseinander dividieren. Also das heißt, bei Immobilien sollte man sich wirklich genau überlegen, wie man das macht. Und und als Erblasser muss man sich immer überlegen, wird jemand drin wohnen bleiben? Das ist steuerlich auch relativ interessant. Derjenige, der mich drin wohnen bleibt, ja, der muss überhaupt gar keine Erbschaftssteuer zahlen.
Ja, also bei Ehepartnern generell und ich glaube bei Kindern bis 200 Quadratmeter Wohnfläche und erst das, was drüber rausgeht, muss ich dann
versteuern. Genau, und die müssen aber dann auch 10 Jahre drin wohnen bleiben. Ne? Aber dann ist das ganz steuerfrei und da hat man dann zusätzlich sogar noch diese 400.000 Steuerfreibetrag. Also insofern macht das schon Sinn, dass irgendjemand in diese Immobilie einzieht. Ich höre oft in diesen Erbfällen, dass kein Mensch in diese Immobilie einziehen will. Warum auch immer.
Dann ist ja aber zum Beispiel einfach, auch wenn man dann eine Erbengemeinschaft bildet, wenn ich jetzt als Erblasser weiß, keins von meinen Kindern will da einziehen, die wollen alle verkaufen, dann können sie natürlich in so eine Erbengemeinschaft, weil die werden einfach nur gemeinschaftlich verkaufen. Also dann ist es quasi auch wieder
unproblematisch. Aber oft ist es nicht so, sondern oft ist es so, dass der eine sagt, ach ja, lass uns das nochmal behalten, ja, und dann vermieten wir das oder wie machen wir es mit der Sanierung? Der eine sagt, er will so sanieren, der andere so. Das heißt, es ist nicht so einfach, da eine gemeinsame Lösung zu finden. Meistens wohnen auch die Leute nicht alle an einem Ort, sind vielleicht auch gar nicht wirtschaftlich irgendwie gleich aufgestellt, sondern es gibt vielleicht durchaus unterschiedliche Interessen. Das heißt, es macht das alles nicht leicht. Ja, also wenn da Immobilien sind, sollte man vielleicht überlegen, sogar ob man die auch zu Lebzeiten schon irgendwie überschreibt an Kinder, dann ist vieles auch schon klar. Und dann kann man sich selbst vielleicht einen Nießbrauch oder ein Wohnrecht einräumen lassen. Das erklären wir in den Ratgebern relativ ausführlich, wie das funktioniert.
Verlinken wir auch unter dem Podcast.
Genau, aber das ist tatsächlich eine Variante, mit dem man als derjenige, der sozusagen sich damit über seinen Nachlass Gedanken macht, ist eine gute Variante einfach, um das Vermögen aufzuteilen, das schon zu Lebzeiten zu machen.
Ich kann ja theoretisch auch schon zu Lebzeiten das Haus an eines meiner Kinder überschreiben und es in mein Testament aufnehmen, dass ihm das angerechnet wird.
Genau.
Also dann bekommen am Ende trotzdem alle gleich viel sozusagen und der eine bekommt vielleicht dann, wenn der tatsächliche Todesfall eintritt oder die eine bekommt dann weniger.
Genau, das kann man alles regeln. Ne? Man kann ganz gerechte Ausgleiche da schaffen an der Stelle, auf jeden Fall. Genau.
Dann kommen wir zu unserem letzten Fehler beim Erben und Vererben und zwar leichtfertig ein Erbe ausschlagen. Man kann ja, wenn man von einem Erbe erfahren hat, ungefähr also innerhalb von 6 Wochen, kann ich das ja bei einem Gericht ausschlagen. Mhm. Ganz egal, von wem ich erbe, also von meinen Eltern, von meinen Geschwistern, von irgendeinem entfernten Onkel, jemanden, den ich gar nicht kenne. Es kann ja jede mögliche Person sein. Wieso kann ich jetzt zu leichtfertig ausschlagen?
Ja, also mir begegnet das immer wieder, dass diese Situation einfach überfordernd sein kann. Ja, also es erbt jemand und jetzt ist er nicht allein Erbe, sondern er ist meistens in einer Erbengemeinschaft mit mehreren Personen und möglicherweise sind es Personen, mit denen man sich jetzt gar nicht mehr richtig gut versteht. Ja, vielleicht sind es die Kinder des Vaters mit der zweiten Frau.
So. Also dann würde ich so ein Beispiel. Also genau. Mein Vater, nehmen wir mal an, der Vater ist gestorben und der hatte noch Kinder mit einer zweiten Frau. Und ich habe weder meinen Vater gemocht, noch seine anderen Kinder, noch seine zweite Frau.
Genau. So.
Und jetzt würdest du dann, sagen wir, es geht um okay viel Geld, sagen wir, es sind 15.000 Euro. Jeder freut sich über 15.000 Euro steuerfrei. Würdest du dann sagen, auf gar keinen Fall, ich will das Geld von dieser Person nicht, oder würdest du das Erbe annehmen?
Naja, das nimmt man natürlich an, das ist ein Geschenk, ja.
Also du würdest sagen, geschenktes Geld ist geschenktes Geld.
Absolut, absolut. Das ist das, was sozusagen derjenige, der verstorben ist, wollte. Und das sollte man dankbar annehmen, finde ich.
Egal,
das ist überhaupt gar kein Problem. Also das finde ich jetzt irgendwie ganz in Ordnung. Komplizierter wird es, wenn es um größere Summen geht und wenn man auf einmal in der Erbengemeinschaft ist, nämlich mit den Leuten, die ich nicht mochte.
Und dann gehört mir quasi mit denen ein Haus.
Zusammen ein Haus, so. Und jetzt muss ich mich mit denen einigen, was wir damit machen. Ja, und ich will mit denen nicht irgendwie Kontakt haben und mich dauernd binden an dieses Haus. Und möglicherweise hat meine Stiefmutter sozusagen auch noch ein lebenslanges Wohnrecht. So, Und ich bin aber in der Erbengemeinschaft mit noch meinen Stiefgeschwistern.
Ja. Da ist ja das Problem, wenn ich jetzt ausschlag, dann steht mir kein Pflichtteil mehr zu. Also genau. Das Recht verliere ich dann auch.
Genau, das ist so.
Ich gebe quasi alle meine Rechte auf und damit auch mein ganzes Erbe.
Richtig, genau so ist es. Und das ist natürlich so eine Sache. Also, und emotional kann das eine totale Herausforderung sein, dass man sagt, ich will das nicht. Ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, ja, und mir ist dieses Geld jetzt auch egal.
Du musst dann auch immer drüber nachdenken.
Ich krieg das sowieso wahrscheinlich erst in 20 Jahren, weil irgendwie die Dame lebt wahrscheinlich sogar. Das weiß ich noch nicht, ob ich das überhaupt überlebe. Insofern, da kann dann so ein Impuls sein, dass man sagt, ich will damit nichts zu tun haben. Und das ist emotional total verständlich, aber eigentlich nicht sinnvoll. Ja, da soll man sagen, also da muss man, das muss man abschichten, da muss man sagen, okay, man findet immer Mittel und Wege und Lösungen, um irgendwie den Kontakt irgendwie, sagen wir mal, respektvoll zu gestalten. Und dann sollte man das auch wirklich nicht ausschlagen.
Also du würdest das Erbe auf jeden Fall annehmen?
Ich würde das immer auf jeden Fall annehmen an der Stelle. Es gibt einen Grund, warum man es nicht annehmen sollte, tatsächlich, warum man es ausschlagen sollte. Und das wäre dann aber auch nicht leichtfertig. Das ist, wenn ein Nachlass total überschuldet ist.
Genau, also wenn quasi Vermögen da ist, aber mehr Schulden und am Ende ist es ein Minus, dann…
Genau, ja, oder man hat wahnsinnig viel Arbeit damit oder dann kann man das ausschlagen.
Die Immobilie ist quasi eine Bauruine.
Richtig, richtig. Da ist aber dann interessant, wenn man das ausschlägt, man hat selbst Kinder, dann fällt es an die eigenen Kinder. Die müssen dann auch wieder ausschlagen.
Bis es dann
irgendwann beim Staat landet. Ja. Ja. Und der kann nicht ausschlagen, aber der muss auch keine Schulden zahlen. Insofern.
Okay.
Genau. Aber es gibt noch einen Fall tatsächlich, in dem man überlegen kann, es auszuschlagen, finde ich. Also das habe ich oft gehört. Das ist, wenn nur einer von, sagen wir mal, drei Geschwistern etwas bekommt. Und eigentlich finden das alle ungerecht. Ja, dass ein Kind protegiert wurde und was bekommt und die Geschwister nicht, obwohl die irgendwie, keine Ahnung, was sich auch gekümmert haben, warum auch immer, man weiß das ja manchmal nicht so genau. Und da gibt es oft dann den Impuls zu sagen, ich möchte das nicht, weil ich möchte eigentlich nicht besser behandelt werden als meine Geschwister.
Ja.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist auch ein emotionaler Aspekt an der Stelle, auch so ein Gerechtigkeitsaspekt. Aber auch da muss man sich zurücknehmen und sagen, also ich finde, da muss man den Willen des Erblassers respektieren und sagen, dass der hat das so gewollt und dann ist das einfach so.
Ich könnte ja trotzdem sagen, ich bin jetzt der Alleinerbe und ich nehme das und dann verschenke ich jeweils ein Drittel an meine Geschwister.
Das kann man dann immer noch so machen. Absolut, genau.
Also, dass man da dann, bevor man jetzt du würdest sagen, nicht aus emotionalen Gründen sofort Nein sagen, sondern vielleicht den Schritt zurück machen und
sich
überlegen, kann ich was Besseres damit tun.
Genau. Und aus dieser Erfahrung heraus wird man vielleicht auch ein anderes Testament machen später mal, indem man sagt, ich versuche das irgendwie gerecht zu machen, dass sich jetzt keiner hier übervorteilt fühlt oder schlecht fühlt einfach. Weil das ist oft die Situation, dass sich Leute überlegen, warum ich und warum er nicht und warum ist das jetzt irgendwie so ungerecht an der Stelle. Und das sollte es nicht sein. Also letztendlich sollten wir irgendwie Familienbeziehungen haben, die irgendwie fair sind und transparent sind und man sollte irgendwie offen miteinander reden und Probleme und Konflikte gibt es immer. Aber es gibt auch alles, lässt sich auch regeln. Und ich finde am schönsten ist es, wenn alle eigentlich dann am Ende da sitzen und sagen, ach irgendwie, ist doch eine gute Lösung jetzt.
War okay so.
Ist eine gute Lösung, genau.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank dir, Britta, fürs Mitmachen und fürs Zugastsein in so einem Podcast. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich, falls dir die Folge gefallen hat, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt, ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Danke und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.